Dann möchte ich euch jetzt noch mal ganz offiziell begrüßen und willkommen heißen zum Bibel- und Gebetsabend und freue mich, wie jedes Mal mit euch weiter in Gottes Wort einzutauchen und zu forschen und ja, Schätze zu heben. Schätze zu heben, und ich hoffe, dass das uns auch heute gelingen wird, so einen Schatz aus dem Wort Gottes zu heben und Gott durch sein Wort zu uns spricht. Und damit das gelingt, möchte ich beten und lade euch gerne ein, dazu aufzustehen. Ja, danke, lieber Vater, dass wir auch wissen dürfen, dass das keine Floskel ist mit Schätze heben, sondern dass dein Wort wirklich ein lebendiges Wort ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dass dein Wort ganz tief in uns hineindringt. Herr, wenn wir es zulassen, wenn wir uns dem Ganzen gegenüber öffnen, dann tut es genau das. Aber gleichzeitig sind wir abhängig von deiner Gnade und wir brauchen dich, wir sind abhängig davon, dass du unser Herz öffnest. Und so bitten wir dich, dass du heute Abend das Herz von jedem Einzelnen, der heute hier ist oder später die Aufnahme hören wird, dass du die Herzen derer öffnest, die es hören. Herr, wir bitten dich, dass wir nicht beim Hören bleiben, sondern Täter deines Wortes werden. Und so möchten wir dich auch bitten für die, die heute nicht hier unter uns sein können. Wir haben einige, die krankheitsbedingt nicht dabei sein können, aber auch berufsbedingt oder vielleicht auch andere Gründe da sind. Und wir bitten dich, dass du auch sie segnest, dass du sie in ihrem Glauben stärkst, dass du sie ermutigst und festigst. Hab Dank, Herr, dass du bei ihnen bist. Und hab Dank, dass wir felsenfest davon überzeugt sind, dass du auch hier unter uns in dieser Gemeinschaft bist. Segne du uns, Herr. Amen. Ja, es geht weiter mit Apostelgeschichte 20. Ab Vers 17 bis Vers 21 ist heute dran. Und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, es geht um die sogenannte Abschiedsrede des Apostel Paulus. Was das genau ist, das werden wir dann gleich lesen, aber erst wieder wie jedes Mal so ein Rückblick. Und das machen wir auch wie jedes Mal mit der Karte, weil wir einfach mittendrin in der dritten Missionsreise sind und dann eignet sich das hervorragend, mit der Karte so einen Rückblick zu machen. Die Missionsreise, sie begann hier, wie jede andere Missionsreise auch, in Antiochia in Syrien. Das war der Ort, wo die aussendende Gemeinde bestand. Und dann sind sie als Team, Paulus und seine Mitarbeiter, hier über das Festland, heutige Türkei, gezogen. Und vor allem hier in Ephesus haben sie dann sehr, sehr viel Zeit verbracht. So lange wie an keinem anderen Ort, bei keiner der Missionsreise, also in Ephesus, war Paulus insgesamt 3 Jahre. Das werden wir auch gleich in der Abschiedsrede lesen, dass Paulus das auch erwähnt. Ich war 3 Jahre lang bei euch in Ephesus. So lange war er nie an einem Ort. Also er war in Korinth auch schon mal 1,5 Jahre während der zweiten Missionsreise, aber nie 3 Jahre an einem Ort wie jetzt in Ephesus. Und dann haben wir auch schon gesehen, wie sie von Ephesus nach dieser langen Zeit weitergereist sind, dann über den Schiffsweg hier nach Mazedonien, heutiges Griechenland, haben hier nochmal die Christen besucht, in Philippi, in Thessalonich, in Beröa und so weiter und so fort und sind dann nochmal nach Korinth gekommen, waren dort in Korinth. Dann haben wir beim letzten Mal auch gesehen, dass Paulus ursprünglich eigentlich vorhatte, von Korinth auf direkten Schiffsweg Richtung Jerusalem zu reisen. Aber er hat dann gemerkt oder mitbekommen, da planen Juden einen Anschlag auf mich. Und dementsprechend hat er dann die Route geändert und ist dann über den Landweg wieder zurückgereist. Und dann haben wir gesehen, wie sie dann hier über den Landweg zurückgereist sind und hier nach Troas gekommen sind. Da hatte dann Paulus die extrem lange Predigt gehalten, wo dann der Eutychus aus dem Fenster gefallen ist vom dritten Stock und dann diese Totenauferweckung und. Das hatten wir ja alles. Und letztes Mal haben wir uns dann eigentlich nur mit diesem ganz kleinen Zipfel hier beschäftigt und wir haben uns angeschaut, warum Paulus diesen Umweg gemacht hat. Wir lesen nämlich in Vers 13 in Apostelgeschichte 20, Da steht, wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Also Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, und die Mitarbeiter, haben den Schiffsweg genommen. Also die sind von hier über den Schiffsweg nach Assos gereist. Und Paulus, der hat aber gesagt, ich werde nicht mit dem Schiff reisen, sondern ich werde hier über den Landweg reisen und diese 50 Kilometer auf mich nehmen zu Fuß. Wir wissen nicht genau warum, aber wir hatten letztes Mal festgehalten, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, weil er Zeit allein mit Gott haben wollte. Weil er diese Zeit brauchte, allein mit seinem Gott im Gebet zu verbringen, in Gemeinschaft mit ihm zu verbringen, auf ihn zu hören, diese Stille vor Gott. Und da hatten wir dann so einen kleinen Exkurs gemacht und so einen Schwerpunkt gesetzt, wie wichtig das ist, so diese Zeit allein mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Das war so der Exkurs, den wir letztes Mal gemacht haben. Also wir hatten uns da mit diesen kleinen Zipfel beschäftigt und dann haben wir nur noch gesehen, so die Reiseroute, wie sie beschrieben wird hier über die Insel Lesbos, über die Insel Kos und dann Samos bis hier nach Milet. Also hier sind wir jetzt. Hier ist Milet, hier ist Ephesus. 60 Kilometer ist Ephesus von Milet entfernt. Und dann haben wir auch gesehen, das haben wir letztes Mal festgehalten, obwohl Paulus so nah an Ephesus war, hatte er aber sich bewusst dafür entschieden, ich reise nicht nach Ephesus, ich reise jetzt nicht diese 60 Kilometer nochmal in die Stadt und besuche die Geschwister. Und die Antwort, die haben wir in Vers 16 in Apostelgeschichte 20, wo steht, Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Also Paulus hatte es eilig. Er hatte es sehr eilig. Er wollte unbedingt hier nach Jerusalem zur Zeit des Pfingstfestes angekommen sein von seiner dritten Missionsreise. Und deshalb hat er sich entschieden, nee, ich mache jetzt nicht diesen Abstecher nach Ephesus, weil da könnte sein, dass ich dann viel zu viel Zeit verbringen muss, ne? Seelsorge und Lehre und dies und jenes. Der hatte da ja so viele Beziehungen in diesen 3 Jahren geknüpft. Aber er hat sich eins nicht nehmen lassen. Und das, was er sich nicht nehmen lassen hat, war, dass er gesagt hat, er sendet eine Gesandtschaft aus nach Ephesus, und die sollen die Ältesten der Gemeinde, die dort mittlerweile entstanden ist, und da waren dann auch schon Älteste in der Gemeinde, das sehen wir ja sowieso immer, die Strategie von Paulus, es entsteht eine Gemeinde, das Erste, was getan werden muss, Älteste einsetzen, biblische Leiterschaft. Und er hat dann die Ältesten von Ephesus zu sich rufen lassen und die kommen dann hier an den Hafen von Milet, wo Paulus war, und dort hält dann Paulus diese berühmt-berüchtigte, hochemotionale Rede, die sogenannte Abschiedsrede an die Ältesten. Und wir werden heute einen Blick in das Herz von Paulus machen. Häufig kennen wir ja den Paulus als sehr emotionslosen Mann, also der ist immer sehr klar, sehr theologisch. Aber Paulus war natürlich auch ein Mensch wie du und ich. Er hatte seine Gefühle und seine Emotionen und wir werden das auch heute sehen. Wir werden so einen Blick in das Herz von Paulus machen. Das ist eine ganz besondere Rede. Ich glaube, wir haben so 8 Reden in der Apostelgeschichte. Ne, zum Beispiel so Verteidigungsreden, wenn Paulus vor Gericht war, oder seine Missionspredigten, zum Beispiel gegenüber den Juden in Antiochia, Apostelgeschichte 13, oder auf dem Areopag in Korinth, Apostelgeschichte 17. Also wir haben einige Reden von Paulus, aber diese Rede ist nochmal ganz anders, weil die anderen Reden, da hat er immer zu Nichtgläubigen gepredigt, also er hat zu Nichtgläubigen geredet. Und hier, meines Wissens, ist das die einzige Rede in der Apostelgeschichte, wo er zu Gläubigen redet, zu Christen redet, insbesondere zu Ältesten redet. Und wir werden dann sehen, wie ernst ihm gewisse Themen sind. Wir müssen uns da mal hineinversetzen in diese Situation. Also stell dir mal folgende Situation vor. Du hast jetzt den Auftrag, eine Abschiedsrede zu halten. Du hast den Auftrag, eine Abschiedsrede zu halten und du weißt ganz genau, der Person, der du diese Abschiedsrede hältst, die wirst du nie wiedersehen. Das weißt du ganz genau. Und du weißt auch ganz genau, dass die Person, die jetzt deine Abschiedsrede hört, die wird in gewaltigen Schwierigkeiten kommen. was würdest du so einer Person sagen, wo du ganz genau weißt, die werde ich nie wiedersehen und die wird in gewaltige Schwierigkeiten kommen? Das ist das Spannende. Und wir werden jetzt sehen und lesen, was Paulus diesen Personen gesagt hat, wo er ganz genau wusste, die werde ich nie wiedersehen und diese Personen werden gewaltige Schwierigkeiten bekommen. Das schauen wir uns jetzt an, diesen Text lesen wir und dann gehen wir wie üblich Vers für Vers durch. Okay? Ja, wer möchte einmal vorlesen? Und zwar Apostelgeschichte 20, die gesamte Rede, ab Vers 17 bis Vers 38. Apostelgeschichte 20, ab Vers 17 bis Vers 38. Wer möchte? Hubert? Das Rauschen.
Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ich mein Angesicht nicht mehr sehe, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist glücklicher als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. und sie geleiteten ihn zum Schiff.
Herzlichen Dank fürs Vorlesen. Das ist die Abschiedsrede von Paulus. Sehr emotional, sehr tiefgehend und für mich auch ein sehr, sehr tiefgehender Text. Also aus meiner Sicht ist dieser Text mitunter der gehaltsreichste Text der gesamten Apostelgeschichte. Ganz, ganz tief, tiefgehend. Da steckt so viel drin und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nicht durch die ganze Rede kommen und wahrscheinlich auch nicht beim nächsten Mal und auch vielleicht sogar beim übernächsten Mal nicht. Also wir werden wahrscheinlich so 3-4 Abende brauchen, um diese Rede wirklich im Detail zu erarbeiten. Aber es drängt uns ja keiner, wir haben ja auch die Zeit und wir wollen uns auch die Zeit nehmen. Ein ganz wichtiger Text, zunächst einmal natürlich für Älteste. Dieser Text ist in erster Linie an Älteste adressiert und deshalb ist es vor allem jetzt ein Text, den ich mir sehr zu Herzen nehme und ganz sicher auch Peter sich sehr zu Herzen nimmt. Insgesamt auch ein wichtiger Text für Leiter überhaupt, die in irgendeiner Art und Weise leiten. Das werden wir gleich auch sehen. Aber, und das ist mir wichtig, nicht, dass ihr jetzt denkt, so okay, ich bin kein Ältester, ich kann mich schön zurücklehnen. Arthur soll sich da seine Lehren rausziehen. Ich bin raus. Nein, es ist Gottes Wort. Und natürlich ist das ein Text für jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne darf heute auch hier aus diesem Text oder sollte auch hier aus diesem Text etwas nehmen, denn es ist Gottes Wort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Einzelne hier auch etwas entnehmen kann. Nun erstmal so die Gliederung, weil das so geballt ist, dachte ich mir, es ist wichtig, dass wir eine Struktur haben, damit wir so, ja, uns da besser durcharbeiten können durch diese Abschiedsrede. Und die Struktur, die kann man ungefähr so setzen. Wir haben zunächst einmal die Vergangenheit, also Paulus blickt zurück, er blickt nochmal auf seinen Dienst für den Herrn. Darum wird es heute Abend gehen. Also wir werden uns heute Abend mit Vers 17 bis Vers 21 beschäftigen. Und dann werden wir sehen, wie Paulus in die Gegenwart spricht, also Vers 22 bis Vers 27, wo er sagt, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Aber er weiß, er muss nach Jerusalem, er weiß, dort warten Fesseln und Bedrängnisse auf ihn. Das ist so die gegenwärtige Situation. Das ist so der zweite Part. Und dann die Verse 28 bis Vers 35, da geht es um die Zukunft der Ältesten und der Gemeinde, wo er dann davon spricht, ab Vers 28, habt nun Acht auf die euch und auf die ganze Herde. Und dann sagt er, es werden räuberische Wölfe zu euch hineinkommen. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Also das wird alles in Zukunft geschehen. Und das ist dann Vers 28 bis Vers 35. Und dann kommt noch so ganz der Abschluss ab Vers 36, wo es nochmal emotional wird, wo dann steht, und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen und sie weinten sehr. Und das wird halt, wie gesagt, sehr, sehr emotional. Also so in etwa könnte man jetzt diese Rede gliedern und wir beschäftigen uns heute mit der Vergangenheit. Und ich habe mir gedacht, ich mache das so, dass ich so Merkmale biblischer Leiterschaft hier weitergebe. Weil es geht ja um Leiter, es geht um Älteste, es geht insgesamt um Leiterschaft. Und ich möchte mit euch so biblische Merkmale oder Merkmale über biblische Leiterschaft aus diesem Text erarbeiten. Heute werden wir insgesamt 8 Merkmale erarbeiten und dann beim nächsten Mal wieder weitere Merkmale und so weiter. Hier sind sehr, sehr viele Merkmale über biblische Leiterschaft drin. Und jetzt gehen wir mal so wie gewohnt Vers für Vers durch diesen Text und lesen erstmal Vers 17 und da steht, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und das erste Merkmal biblischer Leiterschaft ist Teamarbeit. So, dazu kommen wir gleich, warum Teamarbeit. Zunächst einmal legen wir diesen Vers aus, also von Milet, aber sandte er nach Ephesus. Wenn wir hier die Karte haben, dann hatte ich ja schon gesagt, Paulus ist hier in Milet und hier ist Ephesus, das sind 60 Kilometer circa. Und er hat jetzt eine Gesandtschaft, seine Mitarbeiter, vielleicht Timotheus oder Lukas oder wen auch immer, hat er jetzt gesandt hier nach Ephesus. Und die sollten dann die Ältesten holen, wir wissen jetzt nicht wie viele, aber die Ältesten sollten dann diese 60 Kilometer an den Hafen Milet reisen und dort kam es dann zu dieser Zusammenkunft zwischen Paulus und den Ältesten. Und warum das erste Merkmal Teamarbeit? Ich habe es hier rot markiert, wegen der Ältesten. Immer wenn Älteste in der Bibel erwähnt werden, im Neuen Testament, wird das Wort Älteste immer im Plural erwähnt, also in der Mehrzahl. Es gibt nicht, die Bibel spricht nicht von den einen Ältesten, sondern die Bibel spricht immer von den Ältesten, also Mehrzahl, immer in Mehrzahl. Es geht immer um mehrere Älteste, nie um nur einen einzigen. Leiterschaft, Gott stellt sich Leiterschaft, biblische Leiterschaft, immer als Team vor. Warum? Nun, das können wir auch gerne gleich noch so zusammentragen. Zunächst einmal auch, um sich gegenseitig zu ergänzen. Auch wir haben ja hier in der Gemeinde, und das war mir auch von Anfang an, nicht nur mir, auch Peter, unbedingt ganz wichtig, wenn dann zwei Älteste. Natürlich ist es immer besser, einen Ältesten als gar keinen Ältesten zu haben. Das glaube ich schon, dass das durchaus besser ist als gar keinen Ältesten. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann mindestens zwei Älteste oder sogar mehrere. Und so haben wir das ja damals auch vor 4 Jahren, am 23. Februar 2020, dann hier auch so erlebt, dass Peter und ich gemeinsam als Älteste hier berufen wurde. Und man kann sich gleichzeitig schon mal, oder man kann festhalten, man kann sich auf jeden Fall ergänzen. Ja, also ich bin nicht Peter und Peter ist nicht ich und wir sind auch grundverschieden. Ich denke, das habt ihr mittlerweile in diesen 4 Jahren, habt ihr das durchweg so erkannt. Das ist auch nicht schwer zu erkennen. Aber wir sehen das jetzt nicht als Konkurrenz, sondern wir sehen es als Ergänzung. Wir ergänzen uns gegenseitig. Und jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Dann natürlich eine wunderbare Möglichkeit, sich gegenseitig zu beraten. Wir brauchen ja Rat miteinander und da kann man sich dann im Team gegenseitig beraten. Man kann diskutieren in einem Team. Und was so wichtig ist, man muss die Last nicht alleine tragen. Leiter tragen Lasten. Das ist einfach so. Sie tragen Lasten und ich bin so dankbar und so froh, dass ich diese Last der Verantwortung nicht alleine auf meinen Schultern tragen muss. Natürlich trägt sie letzten Endes der Oberhirte Jesus Christus, aber trotzdem, man ist ein Mensch und man ist immer wieder konfrontiert, auch mit allen möglichen Problemen und Situationen und Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und diese Last wird auf mehreren Schultern verteilt und das ist so, so heilsam. Und daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das zu zweit machen können und dass nicht einer das alleine machen muss. Das wären so meine Gründe, warum Leiterschaft im Team läuft. Aber vielleicht habt ihr noch Ergänzungen, die euch einfallen, dann gerne einfach mal auch so weitergeben. Nee, also es ist einfach ein anderes Wort. Pastor bedeutet ja so viel wie Hirte von der Bedeutung. Also Pastor von der Wortbedeutung bedeutet Hirte und Älteste sind Hirten. Sie sollen ja die Herde leiten, so steht es ja hier. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also Älteste leiten die Herde. So dieses Bild von Hirte und Schafen. Und Pastor ist genau so. Das wird vielleicht gesellschaftlich anders gesehen, aber von der Bibel her ist Pastor oder Älteste, also du kannst Peter genauso Pastor nennen, wie du mich Pastor nennst, oder du nennst uns beide Älteste. Das ist einfach nur ein austauschbarer Begriff. Genau. Aber schön, dass wir dann gewisse Dinge einfach mal auch ein bisschen klarstellen konnten. Ja. Doch, ist ja schön. Ja. Ja, kommen wir zum zweiten Merkmal biblischer Leiterschaft. Also erstes Merkmal war Teamarbeit. Gott stellt sich das im Team vor. Zweites Merkmal finden wir jetzt in Vers 18. Paulus oder Lukas schreibt jetzt, und als sie zu ihm gekommen sind, also die Ältesten von Ephesus, sprach er zu ihnen, ihr wisst, und jetzt kommt die Rede, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Ganz kurz, was ist mit Asia gemeint? Also hier haben wir die Karte und Paulus sagt jetzt den Ältesten, hier, das ist Asia, dieses gelb hinterlegte, hier steht auch Asia, die römische Provinz Asia. Und Paulus, er macht ihn jetzt deutlich, den Ältesten in Ephesus, hier in Milet ist ja auch Asia, und er macht ihn jetzt deutlich, hey, liebe Älteste, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich diese römische Provinz Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, also die ganzen 3 Jahre, die ich jetzt in Ephesus war, unter euch verhalten habe. In Vers 31 steht ja, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter euch unter Tränen zu ermahnen. Und deshalb dieses zweite Merkmal biblischer Leiterschaft ist Beständigkeit. Paulus blickt zurück und er macht deutlich, mein Dienst, der war geprägt vom ersten Tag an, die ganze Zeit hindurch von Beständigkeit oder man könnte auch sagen Kontinuität. Er hatte seine Prinzipien und daran hat er sich gehalten und er war treu. Er war treu in seinem Dienst, er war treu da, wo Gott ihn berufen und hingestellt hat und er blieb beständig dabei. Und Paulus sagt hier, ihr wisst, das habe ich wirklich getan. Also mit anderen Worten, auf Paulus war Verlass. Die Ältesten konnten sich auf Paulus verlassen und auch die Gemeinde in Ephesus konnte sich auch auf Paulus verlassen. Das, also bei Paulus war ein Ja und ein Nein und er war beständig unterwegs. Und er ließ sich nicht manipulieren, er ließ sich nicht beirren. Wir haben ja in 2. Korinther 11 so diese Auflistung der Leiden von Paulus. Und wenn man so diese Liste liest, dann könnte man meinen, Mensch Paulus, irgendwann mal musst du doch aufgegeben haben bei all diesem Leid. Ich möchte euch mal ein paar Verse daraus lesen. Haben wir auch schon mal gemacht, hier und da mal, aber um uns das einfach in Erinnerung zu rufen. Und wie trotz all dieser Widrigkeiten, trotz dieses ganzen Leids, das er erfahren hat, er ist beständig dran geblieben. Ich lese uns mal 2. Korinther 11, ab Vers 23. Einfach nur so ein paar, ab Vers 24 lese ich mal. Oder 23 schon. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einbekommen. 3-mal bin ich mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, also wahrscheinlich in tiefer Seenot. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste und so weiter und so fort, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu all dem der tägliche Drang, mir Sorgen zu machen für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Ich bin ich nicht schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen will, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Also all das, was Paulus hier aufgelistet hat, er sagt, da übertreibe ich nicht. Gott selbst ist Zeuge dessen, dass ich das wirklich alles durchgemacht habe. Und trotzdem bleibt er beständig dran. Trotzdem bleibt Paulus treu. Und deshalb ist das auch dieses zweite Merkmal hier. Leiterschaft braucht Beständigkeit. Gott erwartet von Leitern, erwartet er Beständigkeit. Nicht diesen ständigen Wechsel und so, sondern wirklich eine gewisse Kontinuität, Stabilität, Beständigkeit, dran zu bleiben. Diese Bewährung im Dienst, treu zu bleiben im Dienst für ihn. Das wäre jetzt so das zweite Merkmal, was wir hieraus erarbeitet haben. Okay? Gehen wir weiter. Das dritte Merkmal, Dienstbereitschaft. Vers 19, da will ich mehrere Merkmale mit euch herausarbeiten, aber zuerst einmal nur den ersten Teil, wo er sagt, also wenn wir es nochmal im Zusammenhang lesen, er sagt, die ganze Zeit habe ich mich unter euch so verhalten, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, da kommen wir gleich hin. So, aber erstmal so, dieses dritte Merkmal, Dienstbereitschaft. Und das ist auch eine sehr, sehr ausgeprägte Gabe von Paulus gewesen. Paulus war grundsätzlich bereit zu dienen. Er war immer bereit zu dienen. Und wir sehen das ja auch immer wieder so, wenn er die Briefe verfasst hat. Wie stellt er sich vor? Ich lese uns zum Beispiel einfach nur mal die Anrede in Römer 1,1 vor. Er schreibt, Paulus, Knecht Jesu Christi. So hat er sich gesehen. Natürlich auch als Apostel, er schreibt auch berufener Apostel, aber als erstes schreibt er Paulus, Knecht Jesu Christi. Und im Grundtext, im Griechischen, steht da ja das Wort Doulos und Doulos bedeutet so viel wie Sklave. Also Paulus hat sich als Sklave Jesu Christi gesehen und das beschreibt so seine Sicht über die Dienstbereitschaft. Er wusste, ein Sklave gehört mit Haut und Haaren seinen Herrn. Und er wusste, mein Herr ist Jesus Christus und ich bin sein Sklave und ich höre auf meinen Herrn. Ich habe nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus. Ich höre nicht auf andere Herren, sondern ich höre auf meinen Herrn Jesus Christus. Gleichzeitig bin ich aber als Sklave auch absolut abhängig von meinem Herrn Jesus Christus. Und ihm muss ich einmal Rechenschaft geben, weil er ist ja mein Herr. Und er wird mich einmal fragen, wie hast du den Dienst ausgeübt, den ich dir vorgegeben habe? Und so sah er sich. Und hier sehen wir das auch, dass er hier auch nochmal bezeugt vor den Ältesten, ich habe gedient. Ich habe gedient und ich hatte diese Dienstbereitschaft insgesamt. Also das ist so das dritte Merkmal biblischer Leiterschaft. Leiterschaft verlangt Dienstbereitschaft. Aber wie gesagt, nicht nur unter Leitern, sondern genauso gegenüber jedem anderen. Gott erwartet von uns eine Dienstbereitschaft. Habt ihr dazu erstmal noch Gedanken, bevor wir mit dem vierten Merkmal weitermachen? Ist mal soweit klar? Okay, dann kommen wir zum vierten Merkmal, auch Vers 19, wo er schreibt, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, Demut. Ich diente dem Herrn mit aller Demut. Also Paulus hat seinem Herrn in Demut gedient, aber er hat auch der Gemeinde in Demut gedient. Und Demut ist ja ein ganz, ganz breiter Begriff. Also da könnte man sehr, sehr viel zu sagen. Zum Beispiel freiwilliger Verzicht auf Anerkennung. Du weißt, eigentlich steht mir Anerkennung zu, aber ich verzichte bewusst auf Anerkennung. Dann auch eine gewisse Bescheidenheit, insgesamt so diese Einstellung, den anderen mit Respekt zu begegnen und mit dieser Einstellung, ich ordne mich dem anderen unter. Das ist ja so unser Motto, einander unterordnen. Da hatte ja Peter das letzte Mal drüber gepredigt. So. Auch das ist ein Aspekt der Demut. Oder auch Dienste zu übernehmen, die eigentlich kein anderer übernehmen möchte. Und ich bin demütig und ich mache diesen Dienst, obwohl ihn kein anderer gerne macht oder ich selber auch eigentlich nicht gerne mache. Dann auch insgesamt, Paulus wusste, er ist absolut abhängig von Jesus Christus. Dieses Bewusstsein der eigenen Unfähigkeit. Ein Leiter muss wissen, ich kann eigentlich gar nichts tun, sondern einzig und allein Gott bewirkt das durch mich. Und das sehen wir bei Paulus. Ich möchte einfach mal zwei Stellen dazu lesen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10, dieses sogenannte Auferstehungskapitel. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10. Und da bringt Paulus seine Demut total auf den Punkt aus meiner Sicht. Hier wird deutlich, dass er sich selber sehr unfähig gesehen hat. Er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Merkt ihr? Das ist seine Sicht. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Eigentlich bin ich völlig unfähig, aber Gottes Gnade, die wirkt das, was ich bin. Oder er schreibt zu den Christen in Philippi, im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 13, da sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er sagt nicht, ich mache das alles aus mir heraus, aus eigener Kraft, sondern er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er wusste, ich bin total unfähig, aber Jesus Christus, er bewirkt das alles durch mich. Und das ist Demut. Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen. Nicht so nach dem Motto, jetzt meiner Person nach, ich habe Theologie studiert, du hast mir gar nichts zu sagen, sondern immer diese Demut an den Tag zu legen. Nein, ich möchte mich von dir genauso belehren lassen und weiß es nicht besser als du. Ich bin lebenslang ein ein Lernen da. Jemand sagte mal, wir sind alles, also wir als Kinder Gottes, als Christen, wir sind alles Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Wir stolpern die ganze Zeit auf dem Weg und fallen immer wieder. Älteste fallen und alle anderen fallen genauso. Wir sind alles Stolperer auf dem Weg zum Himmel und wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Oder ein amerikanischer Pastor, Jerry Reck, er sagte mal, andere demütig zu leiten, bedeutet, dass man von seiner eigenen Unwichtigkeit überzeugt ist. Noch einmal. Andere demütig zu leiten, bedeutet, dass man von seiner eigenen Unwichtigkeit überzeugt ist. Ich bin nicht wichtig. Es ist eine Ehre, dass Gott mich gebraucht in seinem Reich als Ältester. Das ist eine pure Ehre. Aber ich bin nicht wichtig. Also die Gemeinde Neues Leben hängt nicht von mir ab und sie hängt auch nicht von Peter ab, sondern sie ist einzig und allein abhängig von Jesus Christus. Und Gott braucht uns überhaupt nicht, um seine Gemeinde hier zu bauen. Aber er gebraucht uns, das ist pure Gnade. Und genauso braucht Gott dich nicht, aber er gebraucht dich. Das ist pure Ehre, ihm zu dienen. Aber immer im Hinterkopf zu behalten, ich bin eigentlich unwichtig. Ich bin nicht wichtig, sondern Gott gebraucht mich da in seiner Gnade. So, das so, dieses demütige Leiten. Habt ihr dazu noch eure Gedanken? Sonst machen wir einfach mal weiter und ihr könnt mich auch natürlich gerne unterbrechen. Ja, zur Leiterschaft gehört aber leider auch Probleme. Das sehen wir hier auch. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter nicht wenigen Tränen oder ab und zu, unter vielen Tränen und Anfechtungen. Der Paulus, er blickt auf sein Dienstleben zurück und er blickt zurück und sieht viele, viele Probleme. Viel persönliches Leid. Leiten heißt leiden. Ne, noch einmal, wenn du dich dafür entscheidest, ein Leiter zu sein, dann entscheidest du dich gleichzeitig auch zu leiden. Leiten heißt leiden. Du kannst nur leiten, wenn du bereit bist zu leiten. Und es gab bei Paulus Zeiten des Weinens und Paulus steht auch öffentlich dazu. Er wusste, nach dem Motto, Männer weinen nicht. Also der große Apostel Paulus, er weinte. Und er weinte nicht nur ein paar Tränchen, sondern unter vielen Tränen hat er geweint und hat sehr viele Anfechtungen durchgemacht. Älteste werden sehr, sehr häufig mit Leid konfrontiert. Immer und immer wieder, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, allein schon durch die Geschwister, denn sie kommen ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dazu ist ja auch ein Ältester da, aber wir als Älteste, wir werden immer wieder mit Leid konfrontiert, weil die Geschwister kommen ja und bringen dann ihre, zum Beispiel ihre Anliegen, ihre psychischen Anliegen, ihre körperlichen Anliegen und teilen sie uns mit. Und das muss man ja auch alles immer verarbeiten und mit begleiten und mittragen, auch im Gebet. Und wie gesagt, das ist nicht, das soll jetzt nicht rüberkommen, mach das nicht mehr, sondern gerne. Dazu stehen wir als Älteste bereit, absolut. Aber dafür muss man sich auch entscheiden. Dann leiten heißt nun mal leiden. Geschwister leiden in der Gemeinde und sie teilen ihr Leid den Ältesten mit. Zum Beispiel im Bereich der Seelsorge. Sie teilen es mit. Oder wenn Geschwister ausbleiben und nicht mehr in den Gottesdienst kommt und man die Leute dann begleitet. Man leidet ja mit. Man leidet mit und möchte diese Geschwister wieder gewinnen und betet für sie und ringt um sie und führt Gespräche mit ihnen und macht Seelsorge und so weiter. Und wir werden ja auch aufgerufen, Römer 12, weint mit den Weinenden. Nicht einfach nur so, ja, sich das anhören, in einem Ohr rein, in dem anderen raus, sondern wirklich das mitzutragen, mit ernst zu nehmen und mit zu begleiten. Und das hat Paulus gemacht. Er weinte. Er weinte viele, viele Tränen und hat gelitten. Und gleichzeitig hatte er aber auch mit Anfechtung zu kämpfen. Das ist dasselbe Wort, wie es in Gethsemane steht, als Jesus mit Anfechtungen zu kämpfen hatte und im Gebet gerungen hatte. Ne? Dieses gleiche Wort steht jetzt hier auch. Und das ist ja auch logisch. Der Teufel weiß ja um die Wichtigkeit eines geistlichen Leiters. Der Teufel ist ja nicht doof. Der weiß ja um die Wichtigkeit eines geistlichen Leiters. Er weiß ja, wie wichtig es ist, biblische Ältestenschaft in der Gemeinde zu haben. Und natürlich versucht der Teufel immer und immer wieder oder mitunter das erste Ziel ist es ja immer wieder, den Leiter zu Fall zu bringen, ihn außer Gefecht zu setzen, ne, den Leiter in der Gemeinde. Und häufig greift Satan den Leiter an. Und wenn nicht den Leiter, dann das unmittelbare Umfeld, also den Ehepartner, die Kinder. So. Und auch das, dessen muss man sich bewusst sein. Auch das gehört zum Merkmal biblischer Leiterschaft. Also Leiter leiden. Und das gehört dazu. Das ist auch ein Merkmal biblischer Leiterschaft, die Probleme. Und damit eng zusammenhängend, wir sind noch immer in Vers 19, die mir widerfuhren, also diese unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Das erwähnt jetzt Paulus hier auch. Man könnte auch übersetzen hier mit Wort Nachstellung durch die Angriffe oder auch durch die Anschläge. Paulus wurde ständig angegriffen von seinen eigenen Volksgenossen, von dem Volk, das er so sehr geliebt hat, die Juden. Ich möchte euch mal lesen, wie tief Paulus das jüdische Volk geliebt hat. Römer Kapitel 9. Ich finde das eine unfassbare Stelle der Tiefe, der tiefen Liebe von Paulus gegenüber Israel. Römer Kapitel 9. Er sagt da, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Ne? Also das, was jetzt kommt, das ist die absolute Wahrheit. Und jetzt sagt Paulus, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also Paulus sagt mit anderen Worten, ich wäre bereit, für ewig verloren zu gehen in der Hölle, damit meine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel gerettet werden. So eine tiefe Liebe hatte er. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Also so eine tiefe Liebe hatte er. Und diese Menschen, die er so sehr geliebt hat, die sind ihm aber immer wieder gefolgt und haben ihn, er wurde Angriffen ausgesetzt und Anschläge an ihm wurden verübt. Und wenn ihr nur so an die Missionsreisen denkt, denkt mal an Missionsreise 2. Paulus ist in Thessalonich. Er konnte nur 3 Wochen dort bleiben, weil die Juden angefangen haben, ihn so krass zu verfolgen, dass er fliehen musste nach Beröa. Und dann war er dort in Beröa. Und was haben die gemacht? Die hatten so einen Hass, die sind sogar mitgezogen bis nach Thessalonich, um ihn dort weiter zu verfolgen. Und dann musste er weiter von Beröa fliehen nach Athen. Oder bei der ersten Missionsreise haben wir gesehen, wie er gesteinigt wurde von seinen eigenen Landsleuten, zu denen er eigentlich so eine tiefe Liebe hatte. Und diesen Anschlägen, diesen Angriffen war er immer wieder ausgesetzt und musste diesen ganzen Widerstand erdulden und erleiden. Aber auch ja insgesamt so die Anfechtungen. Ich bin mir sicher, Paulus hatte auch mit Fragen zu kämpfen, mit Zweifeln zu kämpfen. Zweifeln wie, ich setze mich so sehr für Jesus ein. Wir haben ja gerade in 2. Korinther 11 gesehen, was dieser Mann alles durchgemacht hat. Und immer bekomme ich einen drauf. Das sind Zweifeln, die Leiter ganz normal haben. Zweifeln, die ich auch habe. So, ne? So sich zu fragen, okay, man setzt sich so sehr ein und trotzdem macht man es nicht allen passend. Und bekommt da und hier Widerstand und so weiter. Und wir sehen das ja leider gerade in unserer Muttergemeinde, wie viel Leid damit verbunden ist, als Ältester da ja, zu dienen. Und ja, letzten Endes hat jetzt auch noch Anton sein Amt dann niedergelegt. Also häufig müssen Älteste Leiter leiden, sowohl Leid von außen ertragen, aber auch Leid von innen. Denkt nur mal an Mose. Mose, der Leiter, der Führer des Volkes Israel. Wie oft wurde er von seinem eigenen Volk immer und immer wieder mit Widerstand konfrontiert. Aber nicht nur von seinem eigenen Volk, sogar seine eigene Schwester und sein eigener Bruder, Miriam und Aaron, haben sich gegen Mose gestellt. 4. Mose 12, da steht das dann. Dass die sich sogar gegen Mose gestellt haben. Also Mose musste so viel Widerstand erdulden. Und im gleichen Zusammenhang steht dann, aber Mose war der sanftmütigste Mensch überhaupt. In 4. Mose 12 steht das dann. Also auch dazu muss man sich darauf einstellen, zu biblischer Leiterschaft, ein Merkmal biblischer Leiterschaft ist, Widerstände auszuhalten. Das gehört unmittelbar dazu. Könnt ihr noch oder seid ihr schon alle erschlagen? Geht noch? Ja, dann lasst uns noch das siebte Merkmal machen, ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Paulus sagt jetzt in Vers 20, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Biblische Leiterschaft hat immer etwas mit Lehre und Verkündigung zu tun. Ja, also in der Bibel, da geschieht Leitung durch Lehre. Und deshalb muss auch ein Ältester fähig sein zu lehren. Da kommen wir zu den Qualifikationen, die du anfangs angesprochen hattest, Gerd. Das ist eine ganz zentrale Eigenschaft eines Ältesten. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2 steht, ein Ältester muss fähig sein zu lehren. Oder im Titusbrief, das ist ja auch so dieser Qualifikationskatalog, in Titus 1, Vers 9, da steht über einen Ältesten, ein Ältester muss einer sein, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch Widersprechende zu überführen. Also ein Ältester muss diese Fähigkeit haben, Wahrheiten aus der Bibel zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen, zu erarbeiten, überhaupt insgesamt Lehren aus der Bibel zu erarbeiten und zu erkennen und dann diese Inhalte aber auch vermitteln können an die Gemeinde. Es bringt ja nichts, wenn der Älteste das alles für sich erarbeiten kann, aber nicht die Gabe hat, der Gemeinde das mitzuteilen oder zu lehren, sodass die Gemeinde das mitnehmen kann und dadurch angeleitet wird. Diese Gabe muss ein Ältester haben. Und Paulus sagt jetzt hier, ich habe euch alles gesagt, alles, was nützlich ist. Ich habe nichts verschwiegen und nichts für mich zurückgehalten. Und dann sehen wir auch, das müssen wir auch festhalten, wo hat denn Paulus gepredigt? Zunächst einmal öffentlich, also damals in Synagogen, auf dem Marktplatz, in öffentlichen Versammlungen, zum Beispiel auch in seiner Verteidigungsrede, im Gericht. Heute würden wir sagen, öffentlich zum Beispiel in einem Gemeindezentrum, in einer Kirche und aber auch im Persönlichen, in den Häusern. Zum Beispiel im Rahmen eines Hauskreises oder auch in der persönlichen Seelsorge, in persönlicher Begleitung von Menschen, in Glaubensgrundkursen unter vier Augen, in Jüngerschaft, wie auch immer. Beides haben wir hier, so dieses Öffentliche und das Private. Beides braucht es und genau das sehen wir auch bei Paulus. Und da möchte ich auch jetzt einen Sprung machen zu Vers 27, weil das unterstreicht den gleichen Gedanken. Paulus sagt jetzt hier auch nochmal genau das, was er hier im Vers 20 den Ältesten gesagt habe. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also mit anderen Worten, ich habe euch nicht nur meine Lieblingsthemen gebracht. Vielleicht kennt ihr so Prediger, du weißt ganz genau, wenn der jetzt nach vorne kommt an die Kanzel, der wird, egal wie, aber er kommt zu seinem Thema. Das ist immer sein Lieblingsthema. Da kommt er immer hin. Oder leider gibt es auch Gemeinden, die haben dann immer so eine Schlagseite, dass die immer nur noch über die Liebe Gottes predigen oder nur Ermutigungspredigen halten und keine Ermahnung mehr reinbringen oder was auch immer, nur noch Gnade und kein Gericht mehr predigen und so. Und Paulus sagt, nee, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe wirklich den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das hat er gemacht. Jetzt mal die Frage so ganz praktisch noch so zum Ende an uns, an euch. Wie macht man das? Wie kann man das ganz praktisch umsetzen in der Gemeinde, dahin zu kommen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden? Habt ihr da so Ideen, Ansätze, wie man das machen kann, so ganz praktisch? Ja, ganz genau. Das sind so auch die Antworten, die ich mir notiert habe. So die beste Möglichkeit ist es, sich als Gemeinde festzulegen oder als Ältestenschaft auch festzulegen, indem man durch biblische Bücher auch predigt. Am besten Vers für Vers, das geht jetzt nicht mit jedem biblischen Buch. Also wenn du jetzt anfängst, Jesaja Vers für Vers durchzupredigen, dann hast du die nächsten 10 Jahre hier etwas vor. Aber insgesamt so trotzdem auch Jesaja nicht zu vernachlässigen und sich bewusst zu machen, ja, wir wollen da wirklich durch die Bibel predigen, durch die biblischen Bücher predigen, im Rahmen von Predigtreihen, was du auch gesagt hattest, oder im Rahmen von einem Bibel- und Gebetsabend. Deshalb bin ich auch ein großer Freund, Vers für Vers durch einen Text zu gehen, damit man nicht irgendetwas auslässt und so dann da durchzugehen oder genauso gestalte ich auch meine Hauskreisleitung, immer Vers für Vers da durchzugehen, Und bin eben kein Freund davon, wie es manche Hauskreise dann praktizieren, jetzt nicht bei uns in der Gemeinde, aber in anderen Gemeinden, die einfach dann irgendein Buch lesen und dann das Buch durcharbeiten. Ist auch ganz gut und nett, aber trotzdem bin ich ein großer Freund davon, damit man da möglichst nah rankommt, durch ein biblisches Buch zu gehen und so ganz nah am Ratschluss Gottes zu bleiben. Und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja schon so manch ein Buch durchgepredigt, ich würde ganz sicher nicht Texte rausnehmen, die ich dann gezwungen bin, aber zu predigen. Ich denke nur an Malachi. Als ich den Propheten Malachi gepredigt habe, da kommt dann diese Aussage, Gott hasst Ehescheidung. Glaubt mir, ich würde freiwillig niemals über diesen Text predigen. Niemals. Aber man ist gezwungen, wenn man sich entscheidet, man predigt jetzt über ein Buch, Vers für Vers, ja, dann musst du auch über diesen Text predigen, weil es ist nun mal Gottes Wort und da musst du das machen. Genauso auch im Rahmen eines Bibel- und Gebetsabends. Ne? Deshalb ist das auch so wichtig und ich glaube, das ist eine große Hilfe, wenn man sagt, man macht Predigtreihen durch biblische Bücher oder einen Bibel- und Gebetsabend, Vers für Vers Auslegung, da kommt man möglichst nah an dem, was Paulus hier schreibt. Und ein ganz wichtiger Grundsatz für biblische Leiterschaft ist, Leiter leiten durch Lehre. Leiter leiten durch Lehre. Vor allem durch Lehre. Die Gemeinde wird aus dem Wort Gottes belehrt und Älteste geben dadurch den Kurs vor, weil sie durch Lehre leiten. Ja, soweit. Habt ihr noch Gedanken, bevor wir dann diesen Abend mit der Bibelarbeit beschließen? Ja, dazu würde ich mal 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17 lesen, um einfach uns da so ein bisschen zu sensibilisieren, weil das wird unterschiedlich gesehen in den Gemeinden. Also 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17, da steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Und jetzt kommt's, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, im Umkehrschluss, da gab es auch Älteste, die haben eben nicht im Wort und in der Lehre gearbeitet, vom Umkehrschluss her. Kannst du mir folgen? Ich lese nochmal. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Ja, also besonders die. Im Umkehrschluss heißt das, da gab es aber auch Älteste, die haben nicht im Wort und in der Lehre gearbeitet. Und es gibt Gemeinden, die legen das dann so aus, dass die dann sagen, ja, Älteste sollen ja grundsätzlich fähig sein zu lehren. Das steht ganz klar in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2. Aber nicht jeder Älteste muss die Gabe haben, von vorne vor versammelter Gemeinde und im Rahmen ja, von vielen Menschen die Gabe haben, jetzt zu lehren und zu verkündigen, zum Beispiel im Rahmen einer Predigt oder am Bibel- und Gebetsabend. Aber ein Ältester muss die Fähigkeit haben, mindestens Wahrheiten der Bibel mindestens in ein Vier-Augen-Gespräch oder ein Sechs-Augen-Gespräch oder Acht-Augen-Gespräch, also in Kleingruppen, mindestens da die Gabe haben, da zu lehren, weil er muss ja fähig sein zu lehren. Und da gibt es so unterschiedliche Ansätze, auch wirklich bei bibeltreuen Gemeinden, die dann sagen, ja, ein Ältester muss nicht zwingend hier vorne stehen und verkündigen, weil das nicht unbedingt bei jedem so die Gabe ist halt. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen konntest, so von der Begründung her. So, ne? Genau, bei uns hat sich diese Frage nie ergeben, weil sowohl Peter als auch ich, wir lehren ja auch insgesamt auch im Rahmen von Versammlungen und so weiter. Ja, aber nur einfach mal als Erklärung dann. Okay, soweit? Dann schließen wir.